America's embracing a new ethic and a new creed. Let's roll.
On this February day, as this nation stands at the brink of battle, every American on some level must be contemplating the horrors of war. And yet, this chamber is, for the most part, ominously, dreadfully silent. Ah, you can hear a pin drop. Listen. There is no debate. There's no attempt to lay out for the nation the pros and cons of this particular war.
And the people who knock these buildings down will hear all of us soon.
Bekanntlich sagt man immer, das Erste, was in einem Krieg stirbt, ist die Wahrheit.
The danger to our country is growing.
If someone is waiting for a so-called smoking gun, it's certain that we will have waited too long.
But we now know that Saddam has resumed his efforts to acquire nuclear weapons.
Wir finden, egal in welchem Krieg, immer wieder die Täuschung des Gegners seitens des Angreifers. Angriff ist immer spannend, weil Angriff immer mit Trick, mit Überwindung der Regeln zu tun hat. Wir können die Täuschung des Gegners auf verschiedenste Art und Weise immer wieder nachvollziehen. Heutzutage heißt sowas False Flag Operations.
My fellow Americans, renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action.
Wie wir jetzt wissen, war ja der angebliche Angriff der nordvietnamesischen Torpedoboote auf einen amerikanischen Zerstörer absolut erfunden, frei erfunden. Aber Präsident Lyndon B. Johnson hat diese Lüge verwendet, um den Vietnamkrieg zu begründen.
Und wir wissen ja auch schon vom ersten Golfkrieg, dass der Anlass...
They took the babies out of incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor.
Das war ein inszenierter Hollywood-Event, der dann der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, warum man jetzt da losschlagen muss.
They had kids in incubators and they were thrown out of the incubators so that Kuwait could be systematically dismantled.
Ich erinnere aber auch an Bologna in den 70er Jahren, also die Anschläge auf den Bahnhof in Bologna, von denen man 15 Jahre später herausbekommen hat, dass sie geplant waren vom italienischen Geheimdienst zusammen mit der CIA, weil es zu verhindern galt, dass in Italien eine Mitte-Links-Regierung unter Einschluss der Kommunistischen Partei an die Macht kommt. Also es ist nicht ungewöhnlich, dass man eine False-Flag-Operation macht, um sie anderen in die Schuhe zu schieben. Operation Northwoods 1962 ist ja ein Zeichen dafür, dass es in einer demokratischen Regierung Überlegungen gibt, einem anderen Staat konkret geplante Anschläge in die Schuhe zu schieben und die Spuren so zu legen, dass kein anderer Schluss bleibt für die Öffentlichkeit. Jawohl, das waren die Kubaner.
Es sollte eine solche Kriegshysterie erzeugt werden, dass daraus dann die Legitimation, die Rechtfertigung zum Eingreifen in Kuba stattfand. Das hat Kennedy damals verweigert, hat es nicht gemacht. Aber immerhin, es waren alle Stabschefs von Army, Air Force, Marines und wen gibt's noch, Navy, waren alle einer Meinung, dass man das machen sollte.
Nach der Philosophie der Neokons sind das alles noble Lügen. Die Elite, die regiert, die muss einfach manchmal diesem dummen Volk irgendwelchen Quatsch erzählen, damit sie zum Wohle des Ganzen agieren kann.
Das ist üblich, das ist normal und der 11. September reiht sich meiner Ansicht nach in diesen Zusammenhang ein.
Sie haben ihre Spuren vorher so gelegt, dass man sie hinterher nach dem 11.09. sofort aufklären kann. Und die Spuren, die eigentlich gelegt worden sind, nämlich wie diese Flugzeuge entführt worden sind, vielleicht auch ferngesteuert worden sind, wie diese drei Gebäude im freien Fall zum Einsturz gebracht sind, da sind die Beweise so schnell wie möglich beseitigt worden. Das spricht alles für eine Tat unter falscher Flagge.
Wir wünschen, dass unsere Regierung immer nur unser Bestes will und nur für unser Gutes arbeitet. Und wenn wir jetzt auf einmal feststellen, dass die Regierung sozusagen unser ärgster Feind ist, dann ist das so eine schlimme Sache, so bricht sozusagen unsere Welt so total in sich zusammen oder würde es, dass wir es einfach nicht wahrhaben wollen.
Einen wunderschönen guten Abend uns allen. Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute Abend hier zu sein. Sie könnten heute Abend ganz andere Dinge tun, vielleicht wichtigere, vielleicht auch unwichtigere. Für die, die gestern nicht da waren, möchte ich ganz besonders begrüßen, in unserer Thematik einer Sache auf den Zahn zu fühlen, die immer mehr in der Öffentlichkeit ein Thema wird. Ein Begriff, der noch vor Jahren eher in die Kategorie Verschwörung eingeordnet wurde, heute aber allgegenwärtig ist in den öffentlichen Medien. Die neue Weltordnung. Nur worum geht es bei dieser neuen Weltordnung, die seit Jahren immer mehr und immer intensiver auch bewusst in den öffentlichen Medien verwendet wird? Dazu haben wir gestern ein wichtiges Thema uns angeschaut, bei dem wir festgestellt haben, dass nach allem, was wir gesehen und gehört, studiert haben gestern und angesehen haben, zu keinem anderen Schluss kommen als den, dass der Anschlag am 11. September ein inszeniertes Ereignis war, aus dem bewusst nicht nur ein Krieg dadurch begründet wurde, argumentativ, sondern wir haben gestern gesehen, dass hinter dem Argument, dass wir unter Bedrohung stehen, von einem fiktiven Feind und seit vielen Jahren aufgrund dieses katalytischen Ereignisses des 11. September alle hineingezogen wurden, kosmopolitisch in einen Kampf. Und dieser Kampf ist der Kampf gegen den Terror. Deswegen hieß der gestrige Abend die Terrorlüge. Immer mehr Menschen verstehen, dass die Massenmedien nicht das beste Mittel sind, um sich zu informieren, wenn es darum geht, was wirklich in dieser Welt geschieht. Heute wollen wir einen Schritt weitergehen. Wir haben gestern gesehen, nach Zeugenaussagen, physikalischen und naturwissenschaftlichen Studien und Ergebnissen, nach unserem Urteil unseres Verstandes, nach dem, was wir analysiert haben in den Bildern und Videos und durch viele, viele Dinge, die wir gestern gesehen haben, dass es einen Grund geben muss, warum der 11. September solch ein wichtiges Ereignis war für bestimmte Persönlichkeiten oder Kräfte in dieser Welt, die ein großes Ziel vor sich sehen. Das große Ziel ist nichts anderes als die neue Weltordnung. Aber wir wollen uns heute anschauen, warum der 11.09. als Initialkrise für die neue Weltordnung wichtig war. Seit diesem Zeitpunkt, das war eine der letzten Dinge, die wir gestern gesehen haben, sehen wir, dass weltweit systematisch ein Angstgefühl aufgebaut wurde durch die ständige Bedrohung, die überall auf uns lauert. Dazu kommen die vielen Bedrohungen in den Naturereignissen, in den verschiedenen Aspekten einer geschädigten Welt, die schmelzende Polkappen und alle möglichen Dinge zur Folge hat. Also mit anderen Worten gesagt, wir beobachten, dass seit Jahren systematisch eine künstliche Angst vor verschiedenen Bedrohungen am Leben erhalten und aufgebaut wird, um Menschen zu einer bestimmten Erwartungshaltung zu führen. Keiner der Journalisten und Persönlichkeiten in der Öffentlichkeit, wir haben hier gerade einige gehört in diesem Einleitungsclip, die sich mit der Sache beschäftigt haben, zweifelt heute noch daran, dass der 11.9. tatsächlich ein Zündfunke war für Ereignisse, die auch uns betreffen heute, die wir hier in Starnberg uns versammeln. Heute wollen wir uns etwas näher anschauen, was die neue Weltordnung denn eigentlich wirklich ist. Vor allem seit dem 11. September wird ja immer gefordert, dass man eine neue Ordnung braucht. Neue Gesetze, darüber haben wir gestern gesprochen. Neue Gesetze, erst waren es Antiterrorgesetze, später kamen noch andere Aspekte dazu. Wir wollen sehen, nicht nur, was ist die neue Weltordnung, sondern wer sind die Personen, die sich dahinter verbergen, hinter diesen Zielen, eine neue Weltordnung hier auf dieser Erde aufzubauen. Und wir beginnen einfach mal damit, dass wir ein kleines Clip hören, denn der Titel heißt ja nicht nur die neue Weltordnung für den heutigen Abend, sondern auch mit dem Untertitel, ganz bewusst gewählt, die Mutter aller Verschwörungen, und dann kommt eine Klammer, Theorien, also die Mutter aller Verschwörungen oder Verschwörungstheorien. In den letzten Jahren hat man versucht, durch das, dass bestimmte Erkenntnisse, Studien, Untersuchungen gefordert haben, dass man bestimmte Ereignisse neu untersucht oder an die Öffentlichkeit besser transparent durchsichtlich macht, hat man bewusst eine Stimmung geschaffen, wo Personen sehr schnell in die Ecke der Verschwörungstheorien geschoben wurden, damit man ja nicht über bestimmte Punkte spricht oder sie zur Diskussion bittet. Und so hören wir 2002 in einer Ansprache von George W. Bush Senior vor der UN 2002, dass er folgenden Satz sagte.
Let us never tolerate outrageous conspiracy theories concerning the attacks of September the 11th. Malicious lies that attempt to shift the blame away from the terrorists themselves, away from the guilty.
Für die, die nicht Englisch unter uns sprechen, es steht hier daneben dran, lasst uns niemals diese skandalösen Verschwörungstheorien hinsichtlich der Anschläge vom 11.9. tolerieren. Bösartige Lügen, die versuchen, von der Schuld der Terroristen abzulenken. Und das auf solcher Ebene zu proklamieren, hat natürlich seine Konsequenzen in der öffentlichen Presse, wie man mit solchen Themen umgeht. Wer mag unter solchen Androhungen, solchen Warnungen, wer mag sich in der Öffentlichkeit, der seinen Namen riskiert oder seine Anstellung, wer mag da noch aufstehen und sagen, Moment, wir sollten hier etwas genauer hinschauen. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Viele Personen haben in der Vergangenheit allein schon deswegen, weil sie ernst genommen wollen und es vermeiden wollen, in eine Ecke geschoben zu werden, wo man eine nicht mehr ernst nimmt, hat man sich distanziert von wirklich guter Pressearbeit und auch von Fragen in Gremien, die auch darüber nachdenken sollten. Die Öffentlichkeit. Veranstaltungen wie diese, die wir heute Abend haben, wo die Öffentlichkeit dazu eingeladen ist, sich mal Gedanken zu machen und nicht vor dem Fernseher zu sitzen, vor dem Massenmedium und sich dort berieseln zu lassen, sondern sich mal ernsthaft Gedanken zu machen und zu erörtern, und die Puzzleteile, von denen wir gestern gesprochen haben, einfach mal selber zu schieben und schauen, wie das Bild wirklich zusammengehört. Und deswegen ist es gut, einfach mal zu schauen, was eigentlich eine Verschwörungstheorie ist. Vor diesem Begriff, der wird ja teilweise sogar als rhetorische Waffe eingesetzt, um Menschen zum Schweigen zu bringen. Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Ich habe hier aus vielleicht nicht der allerbesten Enzyklopädie, aber zumindest ist sie schnell zugreifbar und vor allem jeder kann daran arbeiten, deswegen ist es ein gewisser Ausdruck dessen, was die Öffentlichkeit denkt, hier in der Wikipedia. Da wird gesagt, und ich finde die gar nicht so schlecht, die Definition, als Verschwörungstheorie bezeichnet man im weitesten Sinne jeden Versuch, ein Ereignis, einen Zustand oder eine Entwicklung durch eine Verschwörung, also durch das zielgerichtete, konspirative Wirken von Personen mit einem illegalen oder illegitimen Zweck zu erklären. Alles klar? Wenn wir den Satz genau anschauen, sehen wir, dass es hier darum geht, bei einer Verschwörungstheorie etwas glauben zu machen und die Öffentlichkeit durch ein Ereignis, durch eine Entwicklung oder irgendeinen Zustand der Öffentlichkeit etwas glauben zu machen, ein Ziel, das eigentlich illegal ist, und ein ganz gezieltes Ansinnen hat, mit dem Ziel, die Öffentlichkeit zu einer Entscheidung zu bewegen, die sie, würde sie die ganze Wahrheit wissen, niemals treffen würde. Das ist alles. Schon ist dieser Begriff entmythologisiert. Gibt es Verschwörungen? Was lehrt uns die Geschichte? Es ist gar nicht so ungewöhnlich, über das nachzudenken, denn die Geschichte lehrt uns, was wir gerade gehört haben, dass es nicht das erste Mal war, dass eine sogenannte False Flag Operation oder Operation, wie sie gerade zitiert wurde, selbst von hochrangigen Bundeswehroffizieren und anderen Personen, Sie haben sie erkannt, von Bülow und andere Historiker und Personen der Öffentlichkeit, die diesen Begriff genutzt haben, False Flag Operation. Das ist ein militärischer Ausdruck, der bezeichnet eine Unternehmung, die zur Verschleierung der eigenen Identität und Absichten vorgeblich von dritter Seite durchgeführt wird, also unter falscher Flagge. Und jetzt achten Sie mal darauf. Hauptaugenmerk ist dabei, sich Quellen nutzbar zu machen, die bei Kenntnis des Nutznießers, die Öffentlichkeit, wir, Sie und ich, der gelieferten Informationen zu einer Zusammenarbeit sonst aller Wahrscheinlichkeit nicht bereit gewesen wären. Das heißt, eine False Flag Operation ist eine Unternehmung, die ein wahres Anliegen verschleiern will und versucht, Quellen nutzbar zu machen oder Darstellungen oder Berichte oder Mediendokumentationen und Informationen, die dahin führen, dass die Öffentlichkeit niemals bereit wäre, niemals ihre Zustimmung zu geben zu gewissen Entwicklungen und Gesetzesentwürfen und anderen Resultaten, würden sie hier wirklich wissen, was Sache ist. Ich erinnere an das Zitat, das ich gestern gezeigt habe von Hermann Göring vor dem Nürnberger Kriegsgericht 1945. Ein Volk kann immer dazu gebracht werden, den Anweisungen ihrer Führer zu folgen. Alles, was du tun musst, ist ihnen zu sagen, dass sie angegriffen werden und die Kritiker des Mangels an Patriotismus beschuldigen, dass sie die Sicherheit des Landes gefährden. Dies funktioniert in jedem Land. Nun, wir haben diese Situation spätestens seit dem 11. September. Nicht wirklich, denn dieser militärische, psychologische, strategische Schritt, den gibt es ja schon länger. Aber seit dem 11. September hat er globale Dimension. Dass nämlich das Bewusstsein gefördert wird, dass die ganze Welt unter der Bedrohung des Terrors in Gefahr ist, die Sicherheit und die Freiheit zu verlieren. Und deswegen wird seit diesem Zeitpunkt, haben wir gestern dargestellt, das Bewusstsein immer schön gefördert, wir brauchen Sicherheit und wir brauchen Frieden. Was lehrt uns die Geschichte aber? Der Überfall auf den Sender Gleiwitz am 31. August 1939, das wissen wir vielleicht durch unser Geschichtsstudium im Unterricht, dass das eine fingierte Aktion war der SS. Sie wissen, ich denke, Sie haben das in Ihrem Unterricht behandelt, in der Geschichtsunterricht. Wenn nicht, können Sie das überall lesen in Dokumenten. Das war der Auslöser für den Zweiten Weltkrieg. Man hat es damals den Polen in die Schuhe geschoben und das war der Vorwand, gegen die Polen in den Krieg zu ziehen und das war der Auslöser für den Zweiten Weltkrieg. In Wirklichkeit war es ein fingierter Angriff der SS auf einen eigenen Sender. Eine False Flag Operation. Darf ich Sie was fragen? Angenommen, ich hätte am 4. September 1939 einen Vortrag gehalten hier in Starnberg und hätte Ihnen dann, Sie wären natürlich alle aufgrund des Interesses gekommen, wahrscheinlich wäre dieser Vortrag hätte nie stattgefunden, denn dafür hätte schon das Regime gesorgt. Aber angenommen, ich hätte Ihnen einige Zeit später, nehmen wir einfach mal an, 5 Jahre später oder 10 Jahre später, hätte ich Ihnen erzählt, das war in Wirklichkeit durch die SS durchgeführt. Was hätten Sie gedacht? Wir hätten gedacht, das kann jeder behaupten. Das ist absurd. Verschwörungstheorie. Einige Zeit später, 25. Juli 1978, Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, einige unter Ihnen, ich war da noch ein bisschen jung, ich habe mich zu der Zeit für andere Sachen interessiert, aber damals wurde in die Außenmauer der Justizvollzugsanstalt in Celle ein Loch gesprengt. Da drin saß nämlich ein hochbewachter Terrorist der RAF. Und später stellte sich heraus, der Anschlag war von der Niedersächsischen Landesbehörde für Verfassungsschutz durchgeführt worden. Warum? Man wollte dadurch einen Anschlag der Befreiung vortäuschen für einen RAF-Mann, um einen Strohmann einzuschleusen in den RAF-Kreis. Was hätten Sie gesagt, wenn ich 1982 oder 1980 einen Vortrag gehalten hätte und gesagt hätte, das war durch die Niedersächsischen Landesbehörde durchgeführt? Hätten wahrscheinlich gesagt, ein Spinner, Verschwörungstheoretiker. Heute ist es Geschichte, heute weiß man das. Es wurde erwähnt hier von dem Offizier, gerade in dem Clip, der Anschlag von Bologna, 2. August 1980, der Bombenanschlag auf den Bahnhof, durchgeführt vom militärischen Geheimdienst SISMI und der Geheimloge P2, eine okkulte Geheimloge. Zusammen mit dem CIA haben sie diesen Bahnhof eine Bombe reingeschmissen. Damals starben 85 Personen, 200 wurden verletzt. Sie können sich vorstellen, was ich jetzt frage. Was wäre geschehen, wenn ich 1981 einen Vortrag gehalten hätte über den Anschlag auf Bologna? Heute ist es Geschichte, Allgemeinwissen. Deswegen möchte ich dafür plädieren. Ich habe es gestern Abend schon, und da habe ich Sie so verabschiedet. Sie erinnern sich, ich möchte dafür plädieren, dass wir schnell im Hören sind und langsam im Sprechen. Das heißt auf Deutsch, nicht zu schnell mit Vorurteilen über Dinge urteilen, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Wir alle sind abhängig von Informationen, die uns zukommen. Und die meisten von uns, gehe ich davon aus mal, dass die meisten von uns abhängig sind von den Massenmedien. Die meisten von uns lesen Zeitungen, schauen Fernsehen, hören Radio, gehen ins Internet. Das sind die Medien, aus denen wir unsere Informationen holen. Und ich werde Ihnen heute Abend zeigen, dass Sie alles tun können, bloß nicht sich darauf verlassen, dass das, was Sie hören und lesen, die Wahrheit ist. Operation Northwoods wurde erwähnt. US-amerikanischer Geheimplan, 1962 vom Generalstab des Pentagon verfasst. Am 13. März 1962, es wurde schon erwähnt, wurde es dem Präsidenten Kennedy vorgelegt. Die Planungen zu diesem Vorhaben wurden bereits unter Präsident Eisenhower vorgenommen. Hier ist das Originaldokument, findet man heute sogar im Internet. 30 Jahre später findet man die geheimen Dokumente im Internet. Jeder Mensch kann es lesen. Was wäre, wenn ich 1970 darüber einen Vortrag gehalten hätte? Wäre ich nicht als Spinner hier durch die Medien gegangen, vielleicht ins Gefängnis? Als Bedrohung der Öffentlichkeit? Hier der damalige Lyman L. Lemnitzer, er war später Oberkommandeur der NATO in Europa und auch der General William Gregg. Sie waren diejenigen, die das unterzeichnet haben, das Dokument. Und es war ein Projekt, das der Weltöffentlichkeit dargestellt werden sollte. Achten Sie darauf, wie die Parallelen sind zu dem Kampf gegen den Terror seit 2001. Damals sollte die Weltöffentlichkeit davon überzeugt werden, wie gefährlich das Castro-Regime ist. Und jetzt ist Zeit, etwas Ihnen zu sagen, sehr wichtig. Für die, die gestern nicht da waren und nicht gehört haben, was meine Motivation ist zu diesen Vorträgen, möchte ich kurz, in Kurzversion etwas sagen. Ich habe keinerlei politisches Interesse durch diese Vorträge. Ich gehöre keiner Partei an. Mein einziges Interesse gilt dem, was Sie auch wahrscheinlich bewegt hat, hierher zu kommen. Ich interessiere mich für die Wahrheit. Sie auch? Und das ist gut so. Denn die Wahrheit ist das, was einem Staat, einer Gesellschaft, einer Familie, einem Ehepaar, einer Privatperson, unseren Kindern garantiert, dass sie die Rechte leben dürfen, die unser guter Gott jedem Menschen zuerkannt hat. Zu denken, zu glauben, zu entscheiden. Ich möchte weder Werbung machen für irgendwelche kommunistischen Organisationen noch für sonst irgendwas oder jemanden angreifen. Meine einzige Motivation gilt, Sie zum Nachdenken zu bringen. Und wenn mir das gelingt, wäre ich sehr dankbar. Wie war es mit dem Reichstagsbrand in der Nacht auf den 28. Februar 1933? Von wem durchgeführt? Von den Nationalsozialisten? Und jetzt achten Sie darauf. Sie wissen aus der Geschichte, was das Resultat war von dem sogenannten Reichstagsbrand. Man hatte damals gesagt, wer war's? Kommunisten und danach auch jüdische Verbindungen. Es wurde ein Feindbild gemacht. Haben Sie noch das Zitat von Göring im Ohr? Man muss einer Nation nur Glauben machen, dass sie angegriffen wird und dann macht sie alles, was die Führer wollen. Und die Führer versprechen Sicherheit und Freiheit. Das Resultat, und das ist mir sehr wichtig, dass Sie sich das jetzt merken, das Resultat aus dem damaligen Reichstagsbrand führte direkt wohin? In ein neues Gesetz, in die Reichstagsbrandverordnung. Das hatte zur Folge, dass die Weimarer Verfassung aufgelöst wurde. Das hatte zur Folge, dass die Nationalsozialisten erstmal eine Diktatur aufbauen konnten. Alles unter dem Vorwand, den Staat und die Nation und die Bürger zu schützen vor einem imaginären Feind. Amerika spielt eine Schlüsselrolle heute in dieser Welt und das wird kaum jemand bestreiten. Etwas in dieser Welt herzustellen, was Weltfrieden genannt wird. Ist Ihnen das bewusst? Hier im Spiegel, Nummer 42, 12.10.09. Sie kennen den Mann. Auftrag Weltfrieden. Die unmögliche Mission des Barack Obama. Schon sein Vorgänger, und wir müssen deswegen nochmal zurück in der Geschichte, sein Vorgänger George W. Bush, sah sich in dem göttlichen Auftrag, die Welt zum Frieden zu führen. Es steht hier in göttlicher Mission der Kreuzzug des George W. Bush. Hier steht in diesem Spiegel, mit dem Sturm auf Bagdad, wir müssen jetzt ein klein wenig in die Geschichte gehen, bevor wir zur Aktualität des Themas kommen. Mit dem Sturm auf Bagdad will US-Präsident George W. Bush einen göttlichen, hören Sie genau zu, einen göttlichen Auftrag erfüllen. Selten sind im tiefgläubigen Amerika nationale Machtinteressen und fundamentalistische Frömmelei eine so innige Verbindung eingegangen. Christliche Eiferer rufen zum Kreuzzug gegen den Islam. Nun, Sie müssen genau lesen, was Sie hier sehen. Dann werden Sie sehen, hier sind zwei Machtinteressen angesprochen. Können Sie sie identifizieren? Nämlich Kirche und Staat. Zwei Machtebenen, die scheinbar seit dem 11. September 2001 eine auffällige Nähe zueinander bekommen haben. So heißt es zum Beispiel hier in einem Zitat, und hier wird hier Richard Land zitiert, er war Präsident der Kommission für Ethik und Religionsfreiheit, er ist Baptist, und hier wird er zitiert. Er sagt, am 17. Februar 2003 wird es hier zitiert, einen gerechten Krieg zu führen ist ein Akt christlicher Nächstenliebe. Das Böse muss bestraft, das Gute belohnt werden, die Zeit für Gewalt ist gekommen. Ja, es wäre fast zum Lachen, wenn ich nicht so traurig wäre. Denn Sie, alle, die hier sitzen, sind in mehr oder weniger hineingenommen in das Unterfangen, das Obama gestern, ich Ihnen durch ein Zitat gezeigt habe, der sagt, durch die permanente Bedrohung müssen wir eine Bewusstseinstransformation erleben. Darum geht es. Die Veränderung des Bewusstseins der Bevölkerung, und zwar nicht in Amerika, sondern global. Das ist der Unterschied zu all den Krisen der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte und Jahrtausende. Da ist eigentlich nichts Neues, was hier geschieht. Aber eine Neuigkeit gibt es. Mittlerweile ist dieser Krieg gegen einen Feind, den es anzugreifen gilt, legitim anzugreifen gilt, weil man Grundwerte des Menschen verteidigen will, nämlich Sicherheit und Freiheit. Aber das sind Worte, die nicht aus einem muslimischen Mund kommen, aus einem Taliban-Mund, sondern, ich provoziere, aus dem Mund eines Baptisten. Ich habe nichts gegen Baptisten, ich liebe Baptisten, keine Sorge, ich bin hier völlig wertneutral. Es könnte hier auch alles Mögliche drunter stehen. Die Zeit für Gewalt ist gekommen. Ist nicht Amerika das Land, das in die Geschichte einging für Freiheit und das Recht, sich zu äußern? Ist es nicht das Land, das in der ganzen Welt wahrgenommen wird als das Land, das durch seine Verfassung dem Menschen garantiert, glauben und denken zu dürfen und auch äußern zu dürfen, was es wirklich von Westen überzeugt ist? Hören Sie mal hier einen Auszug. Hier von einem interessanten Politiker, Sprecher eines Politikers, was er sagt und erlebte in einer Unterredung mit George W. Bush. Ich werde es nachher kurz kommentieren.
President Bush said to all of us, I'm driven with a mission from God. God would tell me, George, go and end this fight, those terrorists in Afghanistan. And I did. And then God would tell me, George, go and end the tyranny in Iraq. And I did. And now again, I feel God's words coming to me. Go get the Palestinians their state and get the Israelis their security and get peace in the Middle East. And by God, I'm going to do it.
Haben wir es verstanden? Er berichtet über eine Unterredung mit George W. Bush Jr. damals. Und er sagt, dass George W. Bush ihm sagte, Gott hat zu ihm gesprochen. Und Gott sagte ihm, geh nach Afghanistan, und ich übertrage das jetzt sinngemäß, und stell dort wieder die Ordnung her. Und ich tat es und tue es. Und dann sagt er, dann hört er Gottes Stimme und sagte, George, geh nach Palästina und stell dort wieder die Ruhe her. Und ich tat es. Haben Sie gewusst, dass George W. Bush göttliche Unterredung hatte für all seine Kriege? Bush in göttlicher Mission? Ein heiliger Krieg auf Amerikanisch? Das ist nichts Neues, dass Kriegspropaganda gemacht wird im Namen Gottes. Und Sie werden sehen heute Abend, wie eng verflochten globale Politik mit religiösen Ambitionen ist. Sie werden staunen.
Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren.
That we are living in an era marked by the growth of socialism, its basic godless philosophy.
Lying. Dirty.
Its goal of world conquest.
Shrewd.
Es war damals die Anti-Kriegspropaganda gegen im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion.
And its cunning strategy.
Das sind öffentliche Fernsehclips, die damals in Amerika gezeigt wurden.
Schmutz, die gleiche Botschaft, teilweise mit denselben Methoden, wird auch heute vermittelt.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil.
A monumental struggle of good versus evil. But good will prevail.
Geschichte uns eines lehrt, dann, dass die Politik die Wahrheit immer gerne verschleiert.
There are reports that there is no evidence of a direct link between Baghdad and some of these terrorist organizations.
There are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know.
Nun, wenn ich Journalist wäre und würde so eine Antwort bekommen, was will man darauf noch sagen? Aber verstehen Sie, Kriegspropaganda im Namen Gottes ist nicht neu. Aber wozu? Wir haben gestern gesehen, dass da ein Ereignis inszeniert wurde durch den 11. September, dass die ganze Welt in einen Kampf gegen das Böse, gegen einen imaginären Feind, gegen den Terror, wer immer das auch ist, wir haben gestern ja darüber gesprochen, was das bedeutet. Wer da Interesse hat und nicht da war, Sie können da draußen DVDs von dem gestrigen Abend bekommen und das nachholen. Aber was immer hier gesagt wird, eins ist klar, es ist nichts Neues. Im Namen Gottes etwas durchzuführen, gegen das es kein Argument mehr gibt. Ich meine, wer sollte sich gegen Gott stellen? Die Freiheit, die wir preisen, ist nicht das Geschenk Amerikas an die Welt, sagt er im Zitat, hier aus dem Bericht zur Lage der Nation, 29. Januar 2003. Es ist nicht das Geschenk, die Freiheit, die Amerika anstrebt, ist nicht das Geschenk Amerikas an die Welt, sondern, hören Sie, ein Geschenk Gottes an die Menschheit. Mit anderen Worten, Amerika arbeitet für wen? Für Gott. Und das muss uns klar sein, damit wir verstehen, worum es heute Abend geht. Und überhaupt bei der neuen Weltordnung. Ich habe eine Zeit lang in einer Werbeagentur gearbeitet. Und da habe ich gelernt, dass öffentliche Medien, wo wichtige Menschen auftreten und sprechen, es keine Zufälle gibt. Weder was sie sagen, die Ansprachen sind sauber förmlich wie am Reißbrett vorausgeschrieben, und was niemals geschieht, ist, dass ein Mensch von solcher Bedeutung und Wichtigkeit wie der amerikanische Präsident bei einer Pressekonferenz zufällig vor diesem Bild sitzt. vor Jesus Christus. Und dann folgende Aussage macht: Gott hat uns aufgerufen, unser Land zu verteidigen und die Welt zum Frieden zu führen. Und wir werden beide Herausforderungen mit Mut und Selbstvertrauen angehen. Was ist der Auftrag, den Gott Amerika gegeben hat, sage ich jetzt mal so? Die Welt zum Frieden zu führen, zum Weltfrieden. Und dazu bedarf es Krieg. Denn Frieden macht nur Sinn, wenn es vorher Krieg gibt. Wenn aber der Krieg und die Bedrohung nicht so groß ist, wie man gerne möchte, muss man welchen machen. Das ist das Hegelsche Prinzip von These, Antithese und Synthese. Aber jetzt gibt es ja neue Zeiten. Jetzt gibt es ja Change, Veränderung, endlich, ein neuer Mann, Change. Und ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, was die Veränderung ist, die dieser Mann anstrebt. Er sagt hier bei seiner Antrittsrede am 20. Januar, darf ich mal ganz kurz fragen, wer diese Antrittsrede mitverfolgt hat im Fernsehen oder im Internet? Darf ich mal kurz eine Rückmeldung sehen, damit ich einfach mal weiß, so in etwa? Gut. Ich habe sie dreimal angehört. Die wenigsten unter uns werden wahrscheinlich wissen, dass vieles von den Reden Obamas direkte Zitate aus der Bibel sind. Und ich frage mich, und hoffentlich Sie sich auch, warum macht er das? Barack Hussein Obama. Er sagt, the time has come to set aside childish things. Er zitiert hier aus dem ersten Korintherbrief. Die Zeit ist gekommen. Wofür? Das Kindliche hinter sich zu lassen. Die Zeit ist gekommen, unseren Traum festzumachen. Wir sind erneut bereit, die Führung zu übernehmen. Die Führung in was? Wohin? Fragen sich die Menschen heute noch. Können wir den Ton bitte rechtzeitig haben? Danke, denn die Sätze sind sehr wichtig.
Yes, we can. Watching tonight from beyond our shores,
all denen, die jenseits unserer Grenzen heute zuschauen,
those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world,
die an den Lautsprechern in aller Welt sitzen, die Bilder von hier sehen. Wir haben unterschiedliche Geschichten und Wege, aber ein gemeinsames Geschick. Es geht um die Führung der Welt. Es geht um die Führung der Welt.
Yes, we can.
Was meint er, wenn er in die Volksmenge ruft, ja, wir können's, yes, we can. Die Weltführung. Was hier nicht gesagt wird, ist, dass es bei dieser Weltführung um die neue Weltordnung geht. Change, wirklich? Ist es ein neues Programm, was wir erleben, weltpolitisch? Ich bezweifle das. Er sagt hier, unsere gemeinsame Menschheit, Achtung, die Wortwahl, es geht nicht mehr um die Menschheit, es geht um die gemeinsame Menschheit. Von der Sprache hören Sie, dass immer verbindende Worte sind, wo es heißt, wir können nicht mehr uns erlauben, getrennt zu sein. Das war die Rede, die ich gestern Ihnen vorgestellt habe, aus Berlin, wo er sagt, wir können uns heute nicht mehr erlauben, keine Nation kann sich mehr erlauben, allein in der Weltpolitik irgendwelche Unternehmungen zu machen oder Entscheidungen zu treffen. Das geht nicht mehr. Wir sind in einer Zeit, in der es nur noch miteinander geht. Und er sagt, unsere gemeinsame Menschheit wird sich offenbaren. Er spricht hier eigentlich von der neuen Weltordnung. Und Amerika muss seine Rolle übernehmen. Die Einführung einer neuen Ära des Friedens. Nur, was ist das für ein Frieden, von dem er spricht? Welcher Frieden ist es? Weltfrieden. Möchte den jemand nicht? Darf ich mal fragen, wollen Sie nicht, dass Frieden auf der Welt ist? Ich ja. Aber ich möchte bitte schön den richtigen Frieden. Nicht auf Kosten der Wahrheit. Wie viel darf der Frieden denn kosten? Auch die Wahrheit? Da sollte was kommen. Schauen Sie mal, was hier steht. In LP Online, Barack Obama, der Weltpräsident. Er wurde schon 2009 als Weltpräsident gehandelt. Sein exotischer Lebenslauf liest sich wie die perfekte Biografie des globalisierten Staatsmannes. Er ist schwarz. Er hat muslimische Wurzeln. Er hat die Weißen hinter sich. Gab noch nie einen besseren Mann für den Weltfrieden. Für Veränderung. Nur was sind diese Veränderungen, um die es hier geht? Der Stern kommentiert hier und auf der Titelseite und sagt, Barack Obama, Erlöse oder Verführer? Interessante Schlagzeile. Warum kommt der Stern darauf, Barack Obama mit dem Titel Erlöser zu kommentieren? Weil gute Journalistik merkt, dass es hier schon lange in der Weltpolitik nicht mehr um Politik allein geht, sondern um Politik, die einen religiösen Touch bekommen hat. Es geht darum, dass wir nicht mehr politische Lösungen finden, sondern was die Welt heute braucht, ist einen Erlöser. Haben Sie das gewusst? Die Welt sucht einen Erlöser und wir haben einen gefunden, der uns den Weltfrieden garantiert. Und ich glaube, so viel Veränderung gibt es gar nicht von dem vorigen Präsidenten zum jetzigen. Denn in beiden wird sichtbar, dass sie durch Kriege versucht haben, Frieden herzustellen. Barack Obama hat, das Datum stimmt nicht, das können Sie vergessen. Barack Obama hat im Dezember 2009 wurde er nominiert für den Friedensnobelpreis. Das wissen Sie. Hat jemand von Ihnen die Rede Barack Obamas gehört, als er die Verleihung annahm, dort in, sind mir genau im Kopf, dort, wo sie immer verliehen wird. Hat jemand diese Antrittsrede gehört? Bitte nachholen, Google eingeben, Entschuldigung, YouTube, und dann anschauen, 35 Minuten Ansprache über den Nobelpreis, den er empfängt. Und interessant ist, was geschieht. Barack Hussein Obama spricht 35 Minuten, argumentiert er, warum Amerika in der Zukunft mehr Kriege führen muss, um den Weltfrieden zu garantieren. Kennen wir das irgendwo her? Hier sehen Sie, Welt Online, Rede zum Friedensnobelpreis. Obama erklärt, wie der Krieg den Frieden rettet. Halt, Moment. Wie der Krieg den Frieden rettet, das muss man sich zergehen lassen. Wie der Krieg den Frieden rettet? Sind wir so weit als Menschen, dass wir in den öffentlichen Medien uns solche Sätze präsentieren lassen und wir sagen, ja, Weltfrieden. Und wir nicht hören, dass der Weltfrieden durch was erreicht werden soll? Durch Krieg. Möchten Sie einen Frieden, der durch Krieg erreicht wird? Nein, es gibt es gar nicht. Es ist ein Oxymoron, ein sogenannter innerer Widerspruch eines Begriffspaares. Schwarzlicht. Kennen Sie noch das Gedicht als Kind in der Schule gelernt? Dunkel war es, der Mond schien helle. Kennen Sie das noch? Als ein Wagen blitzschnell langsam um die Ecke fuhr, drinnen saßen, stehen Leute schweigend ins Gespräch vertieft. Wie geht's weiter? Als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief oder so ähnlich? Kennen Sie das noch? Naja, ich hoffe, dass in der Schule heute sinnvollere Sachen gelehrt werden, um Deutsch zu lernen. Verstehen Sie, Krieg zu benutzen, um Frieden herzustellen, ist ein absolutes Oxymoron. Es ist Unfug. Aber die Menschen rufen wie einem Erlöser zu, ja, wir schaffen es. Yes, we can. Wir schaffen den Weltfrieden und wenn es sein muss, durch Krieg. Die Frage ist nur, haben wir gestern gestellt, die Frage, wer sind eigentlich die Feinde? Ich habe Ihnen das Papier vorgestellt, in Auftrag gegeben von der Regierung 1999, kurz vor dem 2001, 11. September, in Auftrag gegeben wurde, dem FBI zu untersuchen, wer sind potenziell gefährliche Menschen? Und wie viel haben Sie in den Zitaten gelesen? Wie oft wurden die Moslems erwähnt? Nullmal. Wer wurde erwähnt? Menschen, die einer neuen Weltordnungsverschwörungstheorie nachgehen und glauben, dass Jesus Christus bald wiederkommt. Ausgerechnet in der Dankesrede für den Friedensnobelpreis hat US-Präsident Barack Obama die Kriege der USA verteidigt. Zitat: Die Instrumente des Krieges müssen eine Rolle spielen bei der Bewahrung des Friedens. Warum? Warum müssen das? Forderte der Preisträger Obama, verpasste den Auditorium eine kräftige Dosis Realität. Was für eine Realität? Ich möchte jetzt herausfordern. Sie wissen, ich bin Pastor von Beruf. Und ich habe gestern Ihnen gesagt, ich habe kein Interesse, Sie in irgendeiner Weise zu manipulieren oder irgendeine Überzeugung überzustülpen. Aber jetzt sage ich was Wichtiges. Sie können es sich, egal wer Sie sind, was Sie glauben, Sie können es sich heute nicht mehr erlauben, egal wer Sie sind, an diesem Buch vorbeizugehen. Sie können es nicht mehr erlauben. Warum? Weil nahezu die mächtigsten Männer der Welt heute anfangen, die ganze Zeit die Bibel zu zitieren. Und die Frage ist, warum machen die das? Wissen Sie eigentlich, was in der Geschichte dazu geführt hat, dass wir Demokratien haben? Wissen Sie, was dafür verantwortlich war? Die Trennung der Gewalten von Kirche und Staat, die sich als Korrektiv gut tun, aber wehe, wenn sie eine Sache machen. Paulus, ein Intellektueller, und sagen Sie bloß nicht, dass die Bibel für Dumme ist oder für Leute, die im Leben nicht zurechtkommen. Das ist absurd. Dieses Buch hat das Abendland geprägt. Dieses Buch hat unsere Sprache geprägt. Dieses Buch hat unsere Gesetzesverfassung, unser Grundgesetz geprägt. Schauen Sie unser Grundgesetz an. Wie viele ethische und moralische Aspekte der Bibel entlehnt sind, nur anders formuliert. Vor 2000 Jahren sagte ein Professor der Religion und der Geschichte, Paulus sein Name, in Jerusalem an der Universität studiert, und er sagte diesen Satz: Es wird die Zeit kommen, wo sie sagen werden, und das ist geradezu prophetisch, was hier steht, es ist Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Dieser Satz hat mir jahrelang zu denken gegeben. Ich wollte wissen, vor vielen Jahren, was hat es damit auf sich? Warum sprach Paulus vor 2000 Jahren darüber, dass er sagt, es wird die Zeit kommen, wo die Menschen danach rufen werden und werden sagen, endlich ist Frieden, endlich ist Sicherheit. Und dann, ohne dass sie es gemerkt haben, weil sie das forderten, einen Frieden und eine Sicherheit bekamen, der in der Bibel dargestellt wird als was? Als Verderben. Kann es sein, dass Frieden und Sicherheit Verderben mit sich bringt? Wie sieht es anders aus bei dem, was hier Jesus sagte? In Johannes 14 heißt es, den Frieden lasse ich euch. Welchen Frieden? Meinen Frieden? Nicht wie ich gebe ich euch, wie die Welt euch geben will. Und jetzt wird hier was Interessantes. Ich mache mit Ihnen jetzt einfach mal ein interessantes Studium. Wir tauchen gleich wieder zurück in das aktuelle Weltgeschehen. Bitte nehmen Sie sich die Ruhe, einfach mal etwas anzuschauen und zu überlegen, was enorme Bedeutung hat für das Verständnis der neuen Weltordnung. Denn selbst der Begriff neue Weltordnung ist ein religiöser Begriff. Jesus macht hier deutlich, wovon Paulus spricht. Er sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Und das ist ein Angebot, das Jesus jedem gibt, der hier sitzt. Meinen Frieden. Und er sagt, der unterscheidet sich zu dem Frieden, den die Welt gibt. Und jetzt hören wir in diesem Text dass der andere Frieden ein Frieden ist, den dieses Weltsystem den Menschen anbietet. Eine Kopie? Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Wir haben gestern gesehen, wie Angst geschürt wird seit Jahren. Warum? Weil unter Angst Menschen einfacher beeinflussbar sind. Menschen unter Angst, und das hat Göring genau gewusst. Du brauchst nur einer Nation sagen, sie wird angegriffen und sie werden alles tun, was die Führer ihnen sagen. Und jetzt möchte ich Ihnen was zeigen. Sie werden staunen. Ich habe Ihnen ja schon erwähnt, dass Jesus uns die Verheißung gegeben hat, gesagt hat, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort. Kennen Sie den Spruch, wie Spiegel seine Zeitungen verkauft? Wer kennt den Slogan von Spiegel? Ich mache hier keine Werbung für Spiegel. Ich könnte auch den Fokus und den Stern und die Welt und all die erwähnen. Kein Problem. Spiegelleser wissen mehr. Jeden Montag. Ich sage Ihnen was. Bibelleser wissen noch mehr. Weil sie nämlich bestimmte politische und andere Ereignisse in dieser Welt aus anderen Blickwinkeln betrachten können, die sonst mir fehlen. Was haben wir gestern gesagt? Das, was wir hier machen an dem Wochenende, ist wie ein Puzzle. Wir suchen Informationen, wir suchen Dinge, die in dieser Welt geschehen und versuchen sie zueinander zu ordnen. Nicht, wie wir sie sehen wollen. Man kann beim Puzzlespiel nicht betrügen. Ein Puzzlespiel ergibt erst dann ein komplettes Bild, wenn ich genau die Teile zueinander lege, wie sie wirklich gehören. Wenn ihr an meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und Sie werden heute Abend sehen, dass das nicht von irgendwoher ist. Das ist eine Herausforderung für Sie. Sie können es testen. Und jetzt noch ein Text. Und dann möchte ich Ihnen was zeigen, was Sie wirklich wundern wird. Welche Aktualität hier das. Die Bibel hat, die seit 2000 Jahren der Bestseller ist. Wissen Sie das? Bei jeder Buchmesse in Frankfurt oder sonst wo. Die Bibel ist ungeschlagener Bestseller seit Jahrhunderten. Seit Gutenberg mindestens. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Das heißt, Prophetie hat die Funktion, etwas zu sehen. Der König David hat in den Psalmen schon vor 3000 Jahren geschrieben, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Und ein Licht auf meinem Weg. Und jetzt möchte ich Ihnen was zeigen. Das letzte Buch der Bibel, gibt ja viele, viele Bücher mittlerweile dazu, von Tim LaHaye und von allen möglichen Leuten. Apokalyptische Szenarien verkaufen sich gut. Übrigens, die meisten Hollywood-Schinken, die ins Fernsehen kommen, sind alle auf biblische Geschichten aufgebaut. Glauben Sie mir das oder nicht? Ich kann Ihnen viele Beweise machen, aber die Zeit wäre mir zu schade. Nehmen wir nur das Beispiel. Jetzt vor kurzem in die Kino gekommen. Ich kenne mich nicht so gut aus, wie heißt er? Das Kinoplakat ist ein Bild, zumindest in Deutschland, von der Statue von Jesus in Rio de Janeiro, die abknickt und eine Flutwelle kommt. 2012, danke. Ach, das war zu schwierig. 2012. Und Sie wissen ja, was da alles im Internet kursiert mit Maya-Kalender und so weiter und so fort. Übrigens, nebenbei bemerkt, ich komme gleich wieder zum Punkt. Alles Elemente in den Medien, die Menschen wohin versetzen soll? In Angst. Denn wer Angst hat, ist gut steuerbar. Aber haben Sie den Film mal angeschaut? Glauben Sie es mir, ich gucke seit Jahrzehnten kein Kino mehr an. Es ist Zeitverschwendung. Aber den Film habe ich mir angeguckt, privat, heimlich. Damit keiner weiß, was ich da angucke. Das könnte ich vor meinen Söhnen nie rechtfertigen. Kennen Sie die Geschichte von 2012? Ich sage es Ihnen in 3 Sätzen. Dann brauchen Sie ihn nicht anschauen. Durch ein Phänomen, ein ein astronomisches Phänomen, irgendwo zwischen Sonne und Erde verschiebt sich da was. Sie sehen schon, wie engagiert ich gehört habe, zugehört habe. Und es entsteht dann dieser Punkt, dass Verschiebungen entstehen, kosmische, globale Veränderungen stattfinden. Es entstehen Erdbeben, Vulkanausbrüche. Es entsteht eine globale Flut, die sich immer mehr steigert zu einem super, super, super Tsunami. Ich mache es kurz, springe zum Ende. Am Ende gibt es nur noch wenige Orte auf dieser Welt, die nicht von dieser Flut überschwemmt sind. Und dann kommt der Szenencut hin zu einem Schiff. Ein Schiff unter der Flagge Amerikas. Und dieses Schiff, die letzte Szene ist die dramatischste, in der jetzt die Menschen versuchen, auf dieses Schiff zu kommen. Und traurige Geschichten spielen sich da ab. Und dieses Schiff legt ab. Und die auf das Schiff gekommen sind, sind die Glücklichen. Alle anderen werden durch die Flut getötet. Jetzt ist das Schiff unterwegs, aber der Motorantrieb von dem Schiff fällt aus. Und sie treiben auf den Berg Mount Everest, da ist ein Spezialist, auf den Mount Everest zu. Und die Flut ist mittlerweile schon global und man sieht schöne Szenen, computeranimiert, wie dieses Schiff unter amerikanischer Flagge die letzten Menschen rettet auf dieser Welt und auf den Berg zusteuert und im letzten Augenblick der Held dieses Films es hinbekommt, dass die Motoren wieder einsetzen und das Schiff am Mount Everest vorbeikommt und die Menschheit ist gerettet unter amerikanischer Flagge. Woher kommt diese Geschichte? Aus der Bibel, die Sintflut. 8 Menschen überleben aufgrund dessen, dass sie jemandem gefolgt sind, der ihnen gesagt hat, wie man Rettung findet. Das letzte Buch der Bibel es gibt kaum ein anderes Buch, das so missbraucht wurde für Kinoschinken als die Offenbarung. Aber jetzt zeige ich Ihnen was. In Offenbarung 13, Vers 17 spricht die Bibel von einer Macht. Hier sagt Johannes auf Patmos, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Das ist prophetische Bildnissprache. Wenn Sie Griechisch können, können Sie im ersten Kapitel der Offenbarung in Vers 3 lesen, dass die Offenbarung in Bildern geschrieben ist. Da kommt das griechische Wort Semeion. In Zeichen, in Bildern. Warum? Weil Bilder mehr transportieren als viele Sätze. Das ist ganz einfach. Wir sind im Verkehr und wir sehen ein Signal und wissen sofort, was dahinter steht. Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Ich möchte mit Ihnen ganz kurz ein Mini-Mini-Mini-Seminar machen in biblischer Symbolik. Mini-Mini-Mini. Ein Tier ist in der biblischen Prophetie immer das Bild einer politischen Macht. Wer sagt das? Ich. Und deswegen müssen Sie mir das glauben. Nein? Na, da werden Sie zu Recht unzufrieden. Das ist heute noch so. Das war damals in biblischer Zeit so, dass man politische Mächte als Tier dargestellt. Und das ist heute noch so. Soll ich den Test machen? Ich sage ein Tier und Sie sagen mir die Nation, die politische Nation. Adler. Weißkopfseeadler, Entschuldigung. Amerika, woher wissen Sie das? Wer hat Ihnen das gesagt? Warum? Ganz einfach, weil Nationen heute sich noch mit Tieren schmücken, um etwas ausdrücken zu wollen. Kraft, Schnelligkeit, Intelligenz und sonstige Dinge. Ich sage Bär und Sie sagen? Russland. Ich sage Känguru und Sie sagen? Das klappt. Ich sage Baden-Württemberg und Sie sagen? Drei Hirsche und 3 Löwen. Ich hoffe, das stimmt. Was hat Bayern? Löwe. Verstehen Sie, wir klappen manchmal die Sachen und sagen, ach Bibel, ach das ist so altmodisch, das hat doch mit der heutigen Zeit nichts zu tun. Aber glauben Sie mir, prüfen Sie das, wo immer Sie in der biblischen, prophetischen Schrift, es gibt ja verschiedene Schriftstile in der Bibel, Poesie, Erzählungen, Geschichte, Symbolik, Gleichnisse, es gibt auch prophetische Literatur. Wo immer Sie Tiere sehen, wissen Sie, es geht um eine politische Macht. Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde, das hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete aber wie ein Drache. Schauen wir ganz kurz. Was hat es auf sich mit einer politischen Macht, die aussieht wie ein Lamm? Und zwar wird dort nicht gesagt, die hatte ein Fell wie ein Lamm, sondern die hatte Hörner wie ein Lamm. Wofür stehen Hörner? Das weiß heute jeder, der gebildet ist und der sich für Archäologie interessiert und Geschichte interessiert. Womit haben sich die Herrscher einer Nation geschmückt, um ihre Macht auszudrücken? Mit Hörnern. Von den Wikingern bis zu den Ägyptern. Nur sahen die immer anders aus. Manchmal waren die Hörner so, manchmal war die Hörner um die Krone gewickelt, manchmal war die Hörner nur angedeutet. Die Hörner waren aber immer sichtbar. Und jetzt schauen Sie mal. Wie kommt es auf das Lammartige? Eine Macht, die lammartig aussieht, aber redet wie ein Drache. Johannes 1, Vers 36 heißt es, hier sagt Johannes der Täufer, als er Jesus sah und als er Jesus vorübergehend sah, sprach er, siehe, das ist Gottes Lamm. Nun, Sie können glauben, was Sie wollen. Sie können an Zufälle glauben, dass seit einigen Jahren die amerikanischen Präsidenten als Löser und Erlöserfigur in dieser Welt fungieren, um den Weltfrieden zu bringen, von dem Jesus sagte, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Das ist Gottes Lamm. Anderer Text. Und ich sah ein Lamm stehen wie geschlachtet. Offenbarung 5, Vers 6. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft, Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre und Preis und Lob. Händel hat aus diesem ganzen Thematik von Offenbarung 4 und 5 das bekannte Oratorium gemacht, Messias. Allein in der Offenbarung wird Jesus Christus über 18 Mal das Lamm genannt. Vielleicht liege ich mit ein oder zwei daneben. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen. Kolosser 1, Vers 19. Jetzt passen Sie auf. Bitte, wir tauchen gleich wieder ein in die aktuelle Weltpolitik. Sie müssen sich einfach mal diese Zeit nehmen, den Bestseller seit Jahrzehnten zu lesen und verstehen, warum es ein Bestseller ist. In Kolosser Kapitel 1 schreibt der Paulus folgende Sätze über Jesus Christus. Und jetzt bitte scharf mitdenken, auch wenn der Sauerstoff abnimmt. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, aus dem Kontext geht hervor des Textes, dass in ihm, in Jesus Christus, alle Fülle wohnen sollte und er, wer? Gott, durch ihn, Jesus, alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte, wodurch? Durch sein Blut. Darüber könnten wir eine ganze Vortragsreihe machen. Wenn Sie draußen vorbeischauen, ich habe eine Serie aufgenommen, die heißt Der Unvergleichliche. Das ist eine ganz andere Thematik. Aber jetzt, Achtung, schauen Sie sich das an, ich gehe weiter. Das heißt hier, Gott möchte mit der Welt alle Menschen sich versöhnen, durch das Blut Jesu Christi. Und jetzt schauen Sie mal, was hier in der neuen Weltordnung uns gesagt wird. Arthur Schlesinger, Historiker in Foreign Affairs, schreibt 1995, wir werden eine neue Weltordnung nicht ohne Blutvergießen erreichen. Ebenso bedarf es an Worten und an Geld. Schon 1995 haben eine der mächtigsten Männer dieser Welt, er war Berater von drei Präsidenten, Wirtschaftsmann, Geschäftsunternehmer, sagte, wir werden eine neue Weltordnung haben, aber nicht ohne Blutvergießen. Es ist geradezu, als wäre es prophetisch. Barack Obama bekommt wie viele Jahre später den Friedensnobelpreis? Und sagt in seiner Rede, wir werden den Weltfrieden nur garantieren können durch was? Durch Blutvergießen. Das ist ein anderes Wort für Krieg, oder? Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt. Sie können an Zufälle glauben, ich nicht. Hier in der Frankfurter Welt, Sehnsucht nach der Weltregierung. Nur eine globale Institution kann die Menschenrechte garantieren. Und sie muss noch, und jetzt geht es hier weiter in dem Titel, Untertitel, sie muss noch, ja, ist egal, ich habe es nicht mehr ganz drauf. Es geht hier da drin, Sie sehen das hier, dass die Ordnung zum Vorbild für alle Menschenwerk wurde. Hier wird jetzt darüber gesprochen in diesem Artikel in der Welt, warum wir eine Weltregierung brauchen. Unter welcher Leitung? Unter einem Präsidenten, der einen Auftrag hat, nämlich der Weltpräsident zu werden. Zumindest vorübergehend. Und jetzt zeige ich Ihnen, was in dem Artikel Sie nicht lesen können, aber Sie können nachforschen im Internet. Ist meines Erachtens in den Archiven noch zu erhalten. Das steht in dem Artikel. Zitat: Nur eine globale Institution kann die Menschenrechte garantieren und sie muss sie notfalls mit Gewalt durchsetzen. Zitat: Die Menschenrechte bedürfen einer menschengemachten, weltzentralen Institution, die sie notfalls mit Gewalt durchsetzen kann. Wer ist diese weltzentrale Institution? Die Weltregierung. Die Frage ist nur, wer ist das Komitee, das die Weltregierung ausmachen wird? Zitat: In der Internationalisierung des Menschenrechtsschutzes zeigt sich die Tendenz zum Weltstaat. Noch vor einigen Jahren, liebe Freunde, hatte sich eigentlich niemand vorstellen können, eigentlich ich auch kaum, geschweige denn zugegeben, dass es eine Weltregierung geben würde oder möglich wäre. Heute hören wir in allen Medien und Zeitschriften davon, von diesem Unternehmen. So sagt Strobe Talbot, ehemalige Vizeaußenminister der USA 1992, im nächsten Jahrhundert werden die Nationen, wie wir sie kennen, überflüssig sein. Alle Staaten werden eine einzige globale Autorität akzeptieren. Nationale Souveränität war ohnehin keine gute Idee. Der ehemalige Vizeaußenminister der USA. Wenn jemand sagt, nationale Souveränität war keine gute Idee, dann hört sich das wonach an? Nach Freiheit oder Zwang?
Und dass die Zeit der Alleingänge vorbei ist, dass man erkennt, wir leben in einer völlig anderen Welt, die nicht große Teile der Welt ignorieren kann, sondern einbeziehen muss. Das heißt, wirklich eine gerechte Weltordnung zu schaffen, die auch überall als gerecht empfunden werden kann.
Und ich glaube, wir spüren in diesen Tagen mehr denn je, dass es nicht mehr ausreicht, Regeln zu haben im eigenen Land, sondern dass wir Regeln brauchen, nicht nur für Europa, sondern internationale Regeln des Verhaltens dort, wo eben auch internationale Zusammenhänge greifen.
Das heißt, dass wir nicht mehr national viele Dinge regeln können, sondern dass wir einen internationalen Ordnungsrahmen brauchen. Deshalb gibt es auch die klassische Trennung zwischen Innen- und Außenpolitik nicht mehr.
Haben Sie gewusst, dass es in Deutschland keine klassische Trennung von Innen- und Außenpolitik mehr gibt? Wer übernimmt dann die außenpolitischen Entscheidungen? Ich kann Ihnen sagen, wer das übernimmt seit Dezember 2009. Der Europäische Gerichtshof. Yes, we can. Wir können die Welt vereinigen. Unter einer Regierung. Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der USA, und man kann gar nicht alles aufzählen, was dieser Mann, wo er nicht Mitglied ist, er schreibt in diesem Szenario, ist es aus seinem Buch, welchen Szenario? Der neuen Weltordnung. In diesem Szenario wird auf individuelle Rechte freiwillig verzichtet werden zugunsten des Wohlergehens, dass den Menschen von einer Weltregierung zugesichert werden wird. Bitte prüfen Sie alles, was ich hier zitiere. Es sind öffentliche Quellen. Es ist schon lange bekannt, dass es eine Weltregierung geben wird. Geben soll. Und David Rockefeller, Bankier, Mitbegründer der Bilderberger Gruppe, sagte: Wir sind an der Grenze einer globalen Transformation. Die, die gestern nicht da waren, haben jetzt einen kleinen Nachteil. Ich habe Ihnen gestern gezeigt, wie Barack Obama in Berlin in seiner Ansprache sagte, wohin diese Bedrohung, dieser Terror, diese schmelzenden Polkappen, das Heroin aus Afghanistan in Berlin, diese ganzen schrecklichen Dinge, wohin es führt, nämlich zur Transformation des Bewusstseins der Bürger in Amerika, in Deutschland und in der ganzen Welt. Wir stehen an der Grenze einer globalen Transformation, dem Umdenken der globalen Weltbevölkerung. Und was sagte er davor, der Mann, der Gute? Er sagte, die Menschen werden freiwillig die neue Weltordnung sich wünschen. Und Paulus sagt vor 2000 Jahren, die Menschen werden rufen Friede und Sicherheit. Und dann wird das Verderben über sie kommen. George W. Bush Senior am 11. September 1991 in der Ansprache vor der Vereinten Nationen sagt Folgendes.
We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders.
What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve the universal aspirations of mankind, peace and security, freedom and the rule of law. Out of these troubled times, our fifth objective, a new world order, can emerge. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is a very real prospect of a new world order.
Man hat schlecht verstanden, die Ton ist nicht sehr schön, tut mir leid. Aber man hat genug verstanden, dass am 11. September 1991 das erste Mal in der Öffentlichkeit ein Weltpolitiker die neue Weltordnung proklamiert hat. Am 11. September 2001 geschah das größte katalytische Ereignis, das die neue Weltordnung, sprich den Kampf gegen den Terror für den Weltfrieden, begründete. Nun, es scheint da Leute zu geben, die gerne mit Zahlen spielen. Nochmal kurz, was er gesagt hat. In Deutsch wäre das besser. Wir haben diese Zuversicht, weil die Freiheit eine beständige Hoffnung der Menschheit ist, der Hunger an dunklen Orten die Sehnsucht der Menschen. Als unsere Gründungsväter, sagt er, eine neue Weltordnung deklarierten, handelten sie auf Grundlage einer uralten Hoffnung, die es gilt zu erfüllen. Was ist diese uralte Hoffnung, wie er hier sagt, die es gilt zu erfüllen? Viele glauben, beim American Dream geht es um den amerikanischen Traum der Freiheit, des Wohlstandes. Hier geht es um einen viel älteren Traum, nämlich der neuen Weltordnung. Vor etwa 3.500 Jahren gab es laut antiker Berichterstattung in der Bibel und außerbiblischen Zeugnissen, Enuma Elish und andere historische, archäologische Funde. Aber vor allem in der Bibel lesen wir darüber. Gab es ein System, das die Bibel Babylon nennt? Und das Ziel von Babylon, das wissen eigentlich heute alle, die ein bisschen gebildet sind, war, einen Turm zu bauen, um sich einen Namen zu machen. Ein System zu bauen, wo man gemeinsam an etwas arbeitet, an der Einheit. aber nicht an irgendeiner Einheit, sondern an einer Einheit, die das Ziel hat, die wesentlichen Aspekte der Gesellschaft zu uniformisieren und zu einen, um einen Plan zu verfolgen. Hören Sie mal, heute nahezu jeder Politiker in der ganzen Welt hat auf seiner politischen Agenda die neue Weltordnung. Hier zum Beispiel Premierminister Gordon Brown.
All these new challenges are bringing together about the biggest restructuring we have ever seen, not just of the global economy, but of the global order as a whole. And 200 years ago, a famous British foreign secretary said that the new world had been called into existence to redress the balance of the old. In 1990, another old world ended, dominated by the Cold War, and people talked then, in 1990, of a new world order. What they actually meant then was a new political order. And what was not foreseen then, but is obvious now from everything that we see and do, what we experience in every day of our life, is the sheer scale and speed and scope of globalization. And it's only now that we can begin to understand that the world order that globalization brings and what it's going to look like, it's driven forward now not just by the balance of military strength, the Cold War times, or ordinary political power. It's being driven forward by a science...
Und so weiter und so fort. Man versteht ja sowieso nicht alles. Aber Gordon Brown hatte sein Premierministeramt angetreten mit der Rede, dass die Welt eine neue Weltordnung braucht, und zwar nicht nur im Sinne einer politischen Ordnung, sondern er plädiert davor für eine Ordnung, die die Welt retten soll. Und er brachte hier den Gedanken der schmelzenden Polkappen und weiß ich nicht was ein. Hier wird es zusammengefasst in der Presse, in einem Bericht, in der englischen Presse, New World Order to save the Earth. Sehen Sie? Wieder ist der Gedanken da, die irgendwas zu retten, eine Erlösungsrolle zu spielen. Das heißt, im Bewusstsein der Menschen soll hier ankommen und verstanden werden, dass die neue Weltordnung etwas zu tun hat, die Menschheit zu retten. Wer sind die Menschen, die die Welt retten wollen? Schauen wir uns das mal ein bisschen an. Wir wissen, und jetzt kommt die Verschwörungstheorie. Nein, es ist viel zu ernst, dieses Thema, als darüber zu lachen. Es ist ein Fakt, dass es eine echte Verschwörung gibt. Ein konspiratives Handeln mit falschen Informationen. Nicht nur auf dem Dollarschein, sondern das ist ja das amerikanische Siegel, das wissen Sie. Das große Siegel stellt etwas dar, was wir verstehen müssen und in seinen Grundzügen den ganzen Plan der neuen Weltordnung darstellt. Wir haben hier die neue Weltordnung, Novus Ordo Seculorum, und hier Annuit Coeptis und hier unten das große Siegel und einige andere Details, auf die ich nicht eingehen werde. Das ist das Siegel für die Politik und die Finanzsymbolik Amerikas. Das Siegel ist das amerikanische Präsidentensiegel, aber es ist auch, steht für das Finanzsiegel Amerikas. Darüber ja morgen, über den Finanzteil der neuen Weltordnung. Welche Rolle spielt die Wirtschaft in der neuen Weltordnung? Welche Rolle spielen die Krisen seit 2008 in der neuen Weltordnung? Das sind die Botschaften auf dem Siegel. Novus Ordo Seclorum, Annuit Coeptis, was so viel heißt wie es wird uns gelingen. Und dann sehen wir hier, das ist das Originalsiegel, habe ich aus einer Enzyklopädie, das originale Siegel, Präsidentensiegel von einer Seite. Und auf der Rückseite des amerikanischen Präsidentensiegels steht die Botschaft E pluribus unum. Und das ist die Agenda der neuen Weltordnung. Aus vielen eins. Das ist das, was wir gerade gehört haben in den Zitaten. Nationale Souveränität, Individualität ist nicht mehr gefragt in der Zukunft, sondern ein Massenbewusstsein, ein Kollektivbewusstsein. Und wissen Sie, wer das größte Interesse hat an Kollektivbewusstsein? Diktaturen. Können Sie in der Geschichte prüfen. Egal, ob Sie politisch sind oder religiös oder wirtschaftlich. Oder alles zusammen. Hier ist die Rückseite des amerikanischen Präsidentensiegels. Hier sehen Sie, e pluribus unum, aus vielen eins. Es gibt da noch mehr dazu zu sagen, aber ich habe die Zeit nicht. Und jetzt möchte ich Ihnen was zeigen. Sie wissen, dass ich Bautechnik studiert habe. Ich interessiere mich für Formen und für Baustile und ich interessiere mich einfach berufswegen, interessiere ich mich für Harmonien und Ordnungen. Weil ich weiß, ich bin zwar kein Architekt, aber ich weiß durch meine Ausbildung, dass jemand, der ein Gebäude plant, nie etwas zufällig macht, sondern Überlegungen anstellt, warum er etwas so designt und plant. Und wir sehen hier ein Gebäude, nämlich eine Pyramide. Diese Pyramide hat hier im Originalsiegel natürlich das Auge oben als Abschlussstein, aber darüber kann ich noch nicht so viel sagen im Detail, darüber werde ich am letzten Abend etwas sagen. Aber wir schauen uns mal an, die Frage ist, sind Sie noch dabei? Was ist die Frage, der wir gerade nachgehen? Wer sind die Menschen, die die Welt retten wollen? Und was ist ihre Motivation? Schauen Sie mal, wenn Sie hier die natürlichen Linien zusammenziehen der Pyramide, sehen Sie ganz genau, dass das Auge mit eingeschlossen ist und der Abschlussstein einer Pyramide darstellt, eines Gebäudes, das noch nicht fertig gebaut ist. Sehen wir das? Die Pyramide ist noch nicht fertig. Das, was noch fehlt auf dieser Pyramide, ist dieser obere Stein. Das Auge, das für das Auge Gottes steht. Ist das Zufall, dass in all den Zeitungen überall immer mehr Amerika sagt, wir handeln im Auftrag Gottes? Ist das Zufall? Wenn man diese Harmonie einfach mal konsequent weiterführt, dann sieht man hier eine interessante geometrische Form, die mit ihren wesentlichen Punkten auf fünf Elemente zeigt. Auf fünf Buchstaben. M-A-S-O-N. Rein zufällig natürlich, ist ja klar. Entsteht hier ein Wort, das heißt Mason. Übersetzt entweder mit Freimaurer. Im Englischen geht beides. Ich habe nachgeschaut, ich habe mal mit jemandem darüber eine Diskussion gehabt, der sagte, halt, Moment. Es heißt, im Englischen wird es verwendet für den Begriff Freimaurer, aber Mason ist auch in der Bautechnik der Baumeister aus dem Bauwesen. Der Baumeister von was? Novus Ordo Seclorum, der neuen Weltordnung. Wer ist dieser Baumeister? Wer ist es? Amerika. Und das ist wirklich das, was dahinter steckt. Es ist nicht das Auge Gottes. Wer sich nur ein wenig Zeit nimmt, wird sehen, dass die ganze Philosophie, die dahinter steckt, eine ganz andere Philosophie ist als die, die wir hier vermuten in der Bibel. Warum? Das will ich Ihnen an diesem Wochenende erzählen. Damit Sie sehen, dass das keine Dinge sind, die ich mir aus den Fingernägeln sauge, und weil Sie an Zufälle glauben wollen, ich mache es nicht. Hier sehen Sie das amerikanische Siegel und hier daneben sehen Sie das Siegel des zweiten Stammes des Großmeisters von Connecticut, der Freimaurerloge. Hier sehen Sie die Pyramide, hier sehen Sie das Auge und hier sehen Sie, darauf kommen wir noch später, nicht heute Abend, wir schaffen das alles nicht, etwas, was hinter dem Abschlussstein leuchtet. Was scheinbar sich hinter dem Abschlussstein verbirgt. Ja, und wer hätte es gedacht, im Jahr 2002 wurde von George W. Bush aufgrund des 11. September die IAO gegründet. Damals Information Awareness Office, ein neues Ministerium neben der FEMA. Auftrag, zu kontrollieren in Amerika, über alle Mittel, Medien, wie auch immer, zu kontrollieren, wer gegen Amerika agiert. ein neues Ministerium. Es gab Beschwerde dann, aufgrund dieses Namens, eine Beschwerde, und dann mussten sie den Namen ändern, später in Terrorist Information Awareness. Ab 2003 heißen sie Advice. Und schauen Sie mal, das ist das Logo und das Siegel dieses Ministeriums und was hier steht. Wissen ist Macht. Und schauen Sie mal das Siegel an, was da steht, auf dem Siegel. Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte. Sie sehen die Pyramide, die steht für die neue Weltordnung. Aus dem Auge geschieht etwas. Das Auge kontrolliert die Welt. Wissen ist Macht. Zufall? Das entscheiden Sie. Ich bin nicht dafür da, für Sie zu denken. Ich möchte Ihnen einige Puzzleteile geben und Sie dürfen selber hin und her bewegen, wo Sie passen. Und jetzt zeige ich Ihnen was. Sie wissen, ich habe Ihnen gesagt, ich bin interessiert architektonisch. Ich habe zwar nie Straßenbau gelernt, ich bin Hochbautechnik, habe ich studiert. Aber ich kann Ihnen sagen, egal ob Straßenbautechnik oder Hochbautechnik, ein Architekt und ein Bauplaner, ein Städteplaner macht nie etwas zufällig. Und hier sehen Sie aus Google, aus dem Satellit, sehen Sie Washington und hier der ganze Regierungskomplex. Hier ist das Weiße Haus, von dem hier, Entschuldigung, das Weiße Haus ist woanders. Hier ist das Regierungsgebäude, von der aus auch Obama seine Anrede gesprochen hat. Komme gerade nicht drauf. Kapitol, danke. Danke. Das Kapitol. Jetzt sehen Sie drei interessante Sachen. Hier sehen Sie zwei Winkel, die exakt den gleichen Winkel haben wie die Freimaurerwinkel. Exakt die gleichen Winkel. Die Straßenzüge sind so geplant. Ihre Spitzen laufen zusammen hier im Kapitol. Und das Kapitol ist angelegt, schauen Sie sich das an aus dem Satellit. Das Kapitol wurde von den Gartenbauarchitekten als eine Eule angelegt. Die Spitze dieses Winkels endet genau am Weißen Haus. Am Weißen Haus beginnen die Straßenzüge zu 5 wichtigen Punkten in dieser Stadt. Verbunden ergibt es das Pentagramm. Übrigens ist das auch die Form des Pentagons, deswegen heißt es so. Nur hat man die Spitzen abgeknickt. Frage. Zufall? Das entscheiden Sie. Was ist die Agenda der Personen? Und wer sind überhaupt die Personen, die die Menschen retten wollen und ihnen Freiheit und Frieden schenken wollen? Hören Sie mal an, Benjamin Disraeli, erster Ministerpräsident von dem Vereinigten Königreich 1876. Ist schon eine Weile her, was er sagt. Die jetzigen Regierungen, und mir scheint so, dass die damaligen Politiker noch mehr sagen durften oder sich trauten als heute. Die jetzigen Regierungen verhandeln nicht nur mit Politikern, Königen und Ministern, Achtung, sondern ebenso mit den Geheimgesellschaften, die überall ihre skrupellosen Agenten haben und letztendlich die Pläne einer Regierung steuern können. Nochmal zur Erinnerung, wer hatte in Bologna den Bahnhof in die Luft gesprengt? Der italienische Geheimdienst mit Kooperation? P2, P2-Loge, einer offiziell bekannten Geheimorganisation, okkulten Geheimorganisation. Er schreibt, die Welt wird von verschiedenen Persönlichkeiten regiert, jenseits aller Vorstellungen derer, die nicht hinter den Vorhang schauen. Und jetzt hören Sie mal das an, was hier ein mutiger Journalist in einer Abendsendung mit George W. Bush macht. Er konfrontiert ihn mit etwas, womit er nicht gerechnet hätte im öffentlichen Fernsehen. Er konfrontiert ihn jetzt mit der Organisation, in der George W. Bush als Student eingeführt wurde in die Geheimgesellschaft Skull and Bones, eine der mächtigsten Geheimgesellschaften Amerikas. Nahezu alle Regierungsbeamten und Militärs, die großen Einfluss haben, sind in dieser Organisation, die gegründet wurde als Bruderschaft, als Studentenbruderschaft, hier hervorgegangen aus dieser Gesellschaften. Jetzt hören Sie mal, wie er reagiert. Und schauen Sie bitte, wie George W. Bush reagiert, als im öffentlichen Fernsehen ein Journalist ihn konfrontiert mit dieser Sache.
You were both in Skull and Bones, the secret society.
It's so secret we can't talk about it.
What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go wild.
I'm sure they are. I don't know. I haven't seen the web.
Number 322?
First of all, he's not the nominee. Look, I look forward...
Are you prepared to lose?
No, I'm not going to lose.
If you did, what would you do?
Well, I don't plan on losing. I've got a vision for what I want to do for the country. See, I know exactly where I want to lead. I want to lead us. I want to lead this world toward more peace and freedom. I want to lead this great country to work with others to change the world in positive ways, particularly as we fight the war on terror. And we've got changing times here in America too.
Both in Skull and Bones, the secret society.
It's so secret we can't talk about it.
Er sagt, er und sein Cousin Kerry, die damals gegeneinander angetreten sind im Wahlkampf. Er sagt, ihr beide seid doch Mitglieder in der Geheimgesellschaft Skull and Bones. Und dann schaut er kurz und reagiert und sagt, wissend, dass er im öffentlichen Fernsehen ist, er sagt, das ist so geheim, dass ich darüber nicht sprechen kann. Und dann lacht er. Und der Journalist hilft ihm, wieder rauszukommen aus der peinlichen Situation. Er sagt, du weißt ja, dass die Verschwörungstheoretiker nur darauf warten und so weiter. Und sagt, ja, ja, die Verschwörungstheoretiker. Liebe Freunde, das hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Das sind Fakten. Hier sehen Sie ein Bild der Bush-Familie. Die gesamte Bush-Familie kommt aus dieser Schmiede, Skull and Bones. Übrigens war das auch das Emblem der SS. Übrigens ist das auch das Emblem der Jesuiten. Übrigens ist das das Emblem vieler Geheimorganisationen. Es gibt hier viel zu erzählen. Wir haben die Zeit nicht dazu. Die Bush-Familie ist einer der einflussreichsten und reichsten Familien Amerikas. Und es ist nachgewiesen, dass der Groß-Urgroßvater Bush, also nicht Senior Bush, sondern sein Vater, das Dritte Reich finanziert hat. Mitfinanziert hat. Das, was ich hier sage, ist Fakt. Sonst könnte ich mir das nicht erlauben, hier das zu sagen. Darüber wird aber geschwiegen. Aber das ist nicht unser Thema. Hier sehen wir ihn, George W. Bush Jr. Was sagen die Leute, die hinter den Vorhang schauen? Joseph Kennedy Senior. Etwa 25 Männer, wenn überhaupt, führen Amerika. Entschuldigung, ich wollte nur schauen, ob Sie noch wach sind. Etwa 50 Männer, wenn überhaupt, führen Amerika. Wenn überhaupt, das sagte 1936. Und jetzt schauen Sie, was Felix Frankfurter sagt. Er war der oberste US-Richter 1952. Die wahren Führer in Washington sind unsichtbar. Übrigens, das lateinische Wort dafür heißt okkult. Und üben ihre Macht wo aus? Im Verborgenen. Das lateinische Wort dafür heißt okkult, verborgen. Lassen Sie mich kurz Ihnen was zeigen, was in Jesaja 29, Vers 15 steht. Alttestamentlicher Prophet. Wehe denen, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? Wer sind diese Retter der Nation und der Menschheit, die den Weltfrieden bringen wollen durch Blutvergießen? Ist das wirklich Gottes Mission, möchte ich Sie fragen. Oder ich frage anders, welcher Gott ist das, der diese neue Weltordnung installiert, um einen neuen Frieden der Menschheit zu bringen? Hier sehen wir George W. Bush mit seiner Frau bei seiner zweiten Inauguration. Hier seine Tochter. Alle in die Kamera dieses Zeichen. Nun müssen Sie wissen, ich traue mich immer fast nie, es zu sagen, aber ich sage es trotzdem, Sie müssen wissen, dass die allgemeine Einstellung und Meinung die ist, dass die Familie Bush ist ja eine lange Tradition und Ära in Texas. Und Texas, wissen Sie, lebt in erster Linie vom Rinderhandel, von dem, wie sagt man, vom Rinderhandel, Rinderzucht. Und man meint, das sei das Zeichen für die Longhorns, dass alle Texaner, und die Bush-Familie sind Texaner, dass die Texaner sich untereinander grüßen mit diesem Zeichen, das Longhorn, die Longhorn-Rinder, dass sie sich damit grüßen. Hier im Hintergrund sehen wir es auch. Sein Vater. Und jetzt zeige ich Ihnen die berühmtesten Texaner dieser Welt. Regierungssprecher, Ministerium von George W. Bush. Er ist kein Texaner. Bill Clinton, kein Texaner. Es ist seltsam, immer wenn ich dieses Bild zeige, fangen die Leute an zu lachen. Er ist definitiv kein Texaner Berlusconi, auch wenn er sich so verhält. Hier der führende Admiral im Golfkrieg, im Zweiten Golfkrieg, in die Kamera rein. Kennen Sie den Texaner? Ahmadinejad. Wissen Sie, dass jetzt wir kurz vor dem Krieg stehen, zwischen USA und Iran? Und ich kann Ihnen sagen, da muss viel passieren, dass dieser Krieg nicht in den nächsten Monaten stattfinden. Warum? Oder ich sage es anders. Könnte es sein, dass uns auf der Weltpolitik-Ebene, auf der Bühne ein großes, großes Theater vorgespielt wird? Und in Wirklichkeit diese Personen alle am selben Ziel arbeiten, einer einheitlichen Weltordnung. Kennen Sie die? Das ist die amerikanische Heavy Metal und Hard Rock Band, ich vergesse immer den Namen, Metallica. Hier sind Leute, die sich da auskennen. Metallica. Das ist eine okkulte Rockgruppe, die sich zu Satan bekennt und sind nicht aus Texas. Und jetzt hören Sie mal, was John F. Hyland sagt. Er war Bürgermeister in New York 1925. Die wahre Bedrohung unserer Nation ist die unsichtbare Regierung, die wie eine gigantische Krake ihre schleimigen Arme über unsere Städte, Staaten und die ganze Nation legt. Und diese Krake ist das Rockefeller Ölkonsortium und eine kleine Gruppe sehr mächtiger Banker. Das wird das Thema morgen sein. Verpassen Sie es nicht. Diese Interessensgemeinschaft führt die US-Regierung. Sie kontrollieren praktisch beide Parteien. Das ist ein einziges Schauspiel, was wir im Fernsehen sehen, wenn die Republikaner und die Demokraten gegeneinander Wahlkampf spielen. In Wirklichkeit geht es hier um eine Sache. Und hier schreibt Rockefeller, der auch der Begründer der Bilderberger ist, wir sind der Washington Post, und jetzt kommen wir zum Thema Medien. Inwieweit sind die Medien heute das Kontrollorgan dessen, was geschieht in dieser Welt? Mit anderen Worten, wie weit können wir öffentlichen Medien heute trauen? Wir sind der Washington Post, der New York Times, dem Time Magazine und anderen großen Publikationen dankbar, deren Direktoren an unseren Treffen, er spricht hier von dem Bilderberg-Treffen, teilnahmen und ihr Versprechen von Diskretion für über 40 Jahre einhielten. Das heißt, sie waren bei den Treffen dabei und haben nicht in der öffentlichen Presse berichtet, was dort besprochen wurde. Warum nicht? Ist das so geheim? Ja, ist geheim. Denn vor 40 Jahren mit dem Ziel zu kommen, eine neue Weltordnung unter einer Weltregierung aufzubauen, das hätte eine Revolution bedeutet. Heute, im Kampf gegen den Terror, wo ständig Bedrohung überall ist und wie uns Freiheit garantiert wird dafür, dass wir unsere Freiheit abgeben, Sicherheit garantiert wird, kein Problem mehr. Und dann schreibt er, es wäre unmöglich gewesen zu erreichen, was erreicht wurde. Nochmal das Zitat, wir sind an der Grenze einer globalen Transformation. Und meine Frage ist, sind Sie Teil dieser globalen Transformation? Wird Ihr Bewusstsein auch schon transformiert? Oder denken Sie noch selbst? Alles, was wir brauchen, ist eine entsprechend große Krise und die Nationen werden diese neue Weltordnung akzeptieren. Als ich dieses Zitat das erste Mal in der Öffentlichkeit zeigte, war es der 12. September 2008. 2 Wochen später brach der Finanzmarkt in Amerika zusammen. Und es kam die entsprechend große Krise, die dahin führt, dass die Menschen die Weltordnung akzeptieren werden. Heute spricht keiner mehr dagegen. In den Medien rufen alle nach der neuen Weltordnung. Schauen wir uns das ab, kurz zusammengefasst. Die Roadmap der neuen Weltordnung wird sein, Krisen als Ausgangspunkt. Man braucht Krisen, um dann anzubieten, Lösungen zu schaffen. Ordnung aus dem Chaos, Ordo ab Chao. Neue Gesetze, die USA als Wegbereiter und die UN als Schlüsselorgan dieser neuen Ordnung. Das sind nicht meine Worte, das waren die Worte von Senior Bush 1991. Er sagt, wer zugehört hat in Englisch, er hat gesagt, die UN wird in dieser neuen Ordnung das Schlüsselelement sein, diese Gesetze umzusetzen, die weltweiten Gesetze. In meiner Folgeserie der Weltordnung, die heißen wird der Weltethos, wird es darum gehen, was die UN in den nächsten Jahren an neuen Gesetzen beschlossen hat. Woodrow Wilson, 28. US-Präsident, schreibt, wir sind eine der am schlechtest regierten und eine der am meist kontrollierten Regierungen in der Welt. Keine Regierung der freien Meinung und der Stimmen der Mehrheit, sondern eine Regierung gelenkt durch eine Gruppe dominanter Männer. William Fulbright, US-Senator 1963, schreibt er, der Fall einer Regierung durch eine was? Verschworene Elite ist unwiderlegbar. Und damit wären wir beim Titel unseres Abendthemas. Die neue Weltordnung. Die Mutter aller Verschwörungen. Bin nicht ich. Es sind nicht ein paar Verrückte, die sagen, es ist eine Verschwörung am Gang, sondern die einflussreichsten Männer in den vergangenen Jahrzehnten sagen, es ist eine Regierung, die eine verschworene Elite ist und das ist unwiderlegbar. Und sie werden, wenn sie recherchieren, zu dem gleichen Ergebnis kommen. Nur was machen wir mit den Informationen? Sie helfen uns ja nicht weiter, irgendwie glücklicher zu werden. Ich möchte Ihnen eine meiner Lieblingsautorinnen vorstellen. Dieses Buch werden Sie heute am Ausgang des Abends, wenn Sie rausgehen, als kleines Präsent von uns bekommen. Von den Veranstaltern, besser gesagt. Dieses Buch, aus dem dieses Zitat ist, ist beeindruckend. Es wurde 1914 geschrieben und dieses Buch heißt Der große Kampf. Der große Konflikt. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Hören Sie mal die Worte, die diese Frau schreibt, fast vor einem Jahrhundert. Die Gegenwart ist für alle Menschen von überragendem Interesse. Herrscher und Staatsmänner, Inhaber von Vertrauens- und Machtstellungen, nachdenkende Männer und Frauen aller Schichten verfolgen aufmerksam, was um uns her geschieht. Sie beobachten die Beziehungen zwischen den Nationen. Sie bemerken die starke Erregung und erkennen, dass sich etwas Großes und Entscheidendes anbahnt, dass die Welt am Rande einer gewaltigen Krise ist. Es ist geradezu prophetisch, was diese Frau hier schreibt. Erinnern Sie sich an das, was ich gestern gesagt habe, liebe Freunde? Jesus sagte vor fast 2000 Jahren, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, dann glaubt an mich. Ich möchte Sie einladen, einfach mal weiterzudenken. Ich halte Sie für intelligente Menschen, sonst würden Sie nicht hierher kommen. Es gäbe was anderes, was man am Samstagabend machen kann. Man kann ganz andere Dinge tun. Sie sind aber hierher gekommen. Und das zeigt mir, dass Sie Interesse haben an der Wahrheit. Lassen Sie sich nicht in den Sog hineinziehen, durch Bedrohung dahin zu kommen, dass man in diesem Angstzustand Sie manipulativ beeinflussen kann. Wissen Sie, Ich möchte Sie was fragen. Ich weiß nicht, was Sie über Gott wissen und was Sie über Gott denken. Ich habe in meinem Leben nicht immer an Gott geglaubt, sage ich Ihnen ganz offen. Mit 23 Jahren bin ich durch eine persönliche Krise an die Frage gekommen, wer bin ich eigentlich und was mache ich hier eigentlich auf dieser Welt? In dieser Situation habe ich mich gefragt, ist dieser Gott für uns? Ist dieser Gott, den wir alle nicht wirklich ganz verstehen und alle nicht ganz wirklich erfassen? Ist dieser Gott für Sie? Oder ist es ein Gott, der kontrolliert und manipuliert, der Religion und Glaube benutzt, um Menschen zu beeinflussen und zu zwingen und zu beschlagnahmen? In der Bibel steht in Römer 8 ein interessanter Satz. Ich möchte, dass Sie heute nach Hause gehen mit dieser Gewissheit, dass Paulus sagte, was wollen wir nun hierzu sagen? Und diese Frage ist ja sehr passend. Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Ich glaube fest, dass die neue Weltordnung das größte Unterfangen ist, das jemals in der Weltgeschichte unternommen wurde, um eine globale Diktatur aufzubauen. Es gibt klare Beweise dafür. Und ich möchte etwas sagen. Die Bibel sprach vor 2000 Jahren schon davon. Sie können glauben, dass ich dumm bin, naiv, beeinflusst, manipuliert. Sie können denken, wie Sie wollen. Aber ich möchte Ihnen den guten Rat geben. Nehmen Sie das ernst, was hier steht. Jesus wurde genannt Immanuel. Übersetzt aus dem Hebräischen heißt es, Gott ist mit uns. Und ich möchte, dass Sie wissen, Gott ist für Sie. Er ist nicht gegen Sie. Schmiedet einen Plan, er geht doch in die Brüche. Berede die Sache, sie wird nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Ich möchte Sie heute vor die Frage stellen, sind Sie für Gott? Zu lange wurde in der Vergangenheit aus Gott eine Religion gemacht. Zu lange wurde Religion benutzt in der Vergangenheit, um Macht und Manipulation zu fördern. Fangen Sie an, nach Gott zu fragen, wenn Sie es nicht schon tun. Fangen Sie an, das wunderbarste Buch zu studieren, die Bibel. Es schadet nicht, im Gegenteil, es hilft Ihnen. Diese Frage, an der kommen Sie nicht vorbei, ob Sie hierher kommen oder nicht hierher kommen, an dieser Frage kommen Sie nicht vorbei. Wir haben gestern Abend gesehen, dass Jesus sagte, ich komme wieder. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diesen Augenblick, wenn Jesus kommen wird, erleben werden als einen Augenblick, der in uns etwas bewegt, was mehr mit Freude zu tun hat als mit Schrecken. Und jetzt möchte ich Ihnen heute Abend zum Abschluss zeigen, woher die neue Weltordnung kopiert wurde. Ich habe Ihnen gesagt, das meiste, was heute benutzt wird, kommt aus der Bibel. Das ist die originale neue Weltordnung. Offenbarung 21, 1 bis 2. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Hier schaut Johannes in die Zukunft und sieht durch prophetische Schau, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel geben wird. Warten Sie, bevor Sie zu schnell zu Schlüssen kommen. Und die erste Erde ist vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst Gott mit ihnen, Immanuel. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Ich habe es vor einigen Jahren nicht verstanden. Hätte vor einigen Jahren mir jemand eine Einladung in die Hand gedrückt auf der Straße mit der Thematik, ich wäre sicherlich nicht hingegangen. Ich glaube, dass wir alle gefordert sind, alle uns zur Verfügung stehenden Informationen zu prüfen, aufrichtig zu prüfen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die neue Weltordnung, von der Sie in allen Medien hören, ist eine blanke Kopie. Eine blanke Kopie, ein menschengemachtes System, das das Ziel hat, einen menschengemachten Frieden und menschengemachte Sicherheit Ihnen anzubieten. Und ich möchte Sie einladen, es ist Ihre Entscheidung. Lassen Sie sich nicht auf menschengemachte Versprechungen ein, die letztendlich das Ziel haben, Sie zu kontrollieren und zu manipulieren. Nehmen Sie das Recht wahr, zu denken und zu glauben. Und der auf dem Thron saß, sprach sie, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ich möchte gern Sie einladen, einige Momente sich zurückzulehnen, während wir jetzt ein Lied hören und die Gedanken dieses Abends ein wenig Revue passieren lassen. Ich möchte dann nach dem Lied noch ein kurzes Abendgebet sprechen. Und dann freue ich mich darauf, auf Ihre Fragen, beziehungsweise heben Sie sich Ihre Fragen auf, bis wir dann am Sonntag diese Fragestunde haben.